Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ja, ich sehe, einige haben sich Sitzgelegenheiten mitgenommen. Es ist ganz schlau, Stuhl oder Decke oder sowas mitzubringen. Wir wollen jetzt fortsetzen, wo wir letzte Woche angefangen haben in der Predigtserie, und zwar die heißt Woran wir glauben. Ja? Und wir beschäftigen uns in dieser Serie mit 12 Glaubensgrundlagen, die wir als Freie Christengemeinde haben. Und wenn du diese 12 Glaubensgrundlagen gern nachlesen willst, dann kannst du auf unserer Homepage nachschauen unter häufig gestellte Fragen und was wir glauben. Und da gibt es dann einen Link zu diesem PDF. Oder wir werden auch schauen, dass dieser Link unter der Aufzeichnung zu dieser Predigt einfach da ist. Und damit komme ich auch gleich zum spannungsgeladenen Thema heute. Ich finde es spannend, weil es noch ein bisschen auf die persönlichere Ebene geht. Letzte Woche ist es darum gegangen, das Wort Gottes. Und heute soll es eben darum gehen, wer ist dieser Gott, der in der Bibel, dem Wort Gottes, offenbart wird. Und da spielt eben das, was wir auch gerade in den Liedern gesungen haben, eine ganz große Rolle, wie er sich positioniert. Und darum gleich mal rein zu dieser zweiten Glaubensgrundlage, und ich zitiere hier mal, das steht: Zweitens, wir glauben eben an den einen wahren Gott, also der eine wahre Gott. Und da steht dann Folgendes so als Definition: Wir glauben an das Dasein des einen Gottes, der in Ewigkeit in drei Personen war, ist und bleibt. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Also wir glauben an das Dasein des einen Gottes, der in Ewigkeit in drei Personen war und ist und bleibt, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und da möchte ich einen zentralen Bibeltext voranstellen, der so die Klammer macht um diese Predigt heute Morgen, und zwar aus Markus Evangelium Kapitel 12, die Verse 29 bis 30. Es steht auch auf eurem Infozettel drauf, also ihr könnt es dann immer wieder im Infozettel hineinschauen, wenn ihr den Text auch vor euch haben wollt, aus der Einheitsübersetzung heute Morgen. Und der Zusammenhang von diesem Bibeltext ist folgender, dass Jesus gefragt wird: Jesus, was ist das wichtigste und höchste Gebot? Und dann sagt Jesus Folgendes. Jesus antwortete, das erste und damit das wichtigste Gebot ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und hier zitiert er aus dem 5. Mosebuch. Und dann sagt er aber noch weiter Folgendes, und das ist wichtig, dann darauf komme ich später wieder zurück. Darum, also er ist dieser eine Herr, und dann steht: Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Jesus sagt, der Gott der Bibel ist der alleinige Gott, und diesen Gott sollst du lieben. Das ist schon eine ziemlich starke Ansage, oder? Da ist nur einer und den sollst du lieben. Und ich habe schon eben erwähnt, es ist spannungsgeladen, weil hier legt der Anspruch darin, dass dieser Gott, der sich im Wort Gottes offenbart, der einzig wahre Gott ist. Und das ist natürlich dann irgendwo auch eine Provokation, könnte man sagen, ja, für alle anderen, die sagen, ja, nein, wir haben die Wahrheit. Wer hat jetzt die Wahrheit? Also das ist so diese Spannung, die da drin liegt in dieser Glaubensgrundlage. Das kann man nicht wegdiskutieren oder wegwischen, es ist so. Und auf das gehen wir heute ein. Und es gibt im Grunde zwei häufige Gegenpositionen. Ja? Wenn jemand sagt, ich glaube an den Gott der Bibel und es ist der eine wahre Gott. Die eine Gegenposition, die man oft hört, ist so quasi, es ist doch eigentlich egal, an welchen Gott du glaubst. Jeder soll sich so quasi seine eigene Wahrheit zurechtlegen, und so können wir ganz gut miteinander auskommen. Das nennt man auch Pluralismus, ja. Viele verschiedene Meinungen und Wahrheiten sozusagen. Und dann gibt es eine zweite starke Gegenposition. Es gibt natürlich viele, aber ich gehe nur auf zwei ein. Die zweite ist, ja, das kann nicht sein, dass euer Gott der einzig wahre Gott ist, weil es gibt keinen Gott. Es gibt einfach gar keinen. Damit kann er nicht der einzig wahre Gott sein. Und da wird dann argumentiert, dass es eben wissenschaftlich, nicht, Gott kann man nicht nachweisen, ist eine Erfindung der Menschen, ist eine Tradition, eine Krücke, wie auch immer, und es gibt einfach gar keine übernatürliche Welt. Und diese Ansichten nennt man Naturalismus, es gibt nur das Natürliche, nichts Übernatürliches, oder auch Materialismus, es gibt nur das Materielle, es gibt keine übernatürliche Ebene. Wir hingegen glauben, dass der Gott, der in der Bibel beschrieben wird, der einzig wahre Gott ist. Das ist schon eine Ansage, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Warum legen wir uns da so fest? Der Punkt ist, weil es nur eine Wahrheit letztendlich geben kann. Und damit komme ich auch zum Predigt-to-go-Satz für heute. Und zwar, es steht auch auf eurem Infozettel drauf, die Wahrheit ist einmalig. Das ist das, wenn du alles vergisst, und aber heute beim Esstisch vielleicht geht es darum, worum es gegangen in der Predigt, dann das ist, worum es gegangen ist. Die Wahrheit ist einmalig. Ich weiß, das ist eine ziemliche Ansage, aber das ist letztendlich das, woran wir glauben, dass die Wahrheit einmalig ist. Und darum schauen wir uns jetzt beide nochmal diese Gegenargumente an, diese beiden Gegenargumente. Also das eine war eben, ist eh egal, was du glaubst, irgendwie führen alle Dinge irgendwie zum Gleichen. Es gibt nicht nur eine Wahrheit oder es gibt gar keinen Gott und damit kann dieser Gott der Bibel auch unmöglich der eine wahre Gott sein. Zum Ersten, glaub, was du willst, es gibt viele Wahrheiten. Warum kann man nicht einfach sagen, dass Jesus, Buddha, der Prophet Mohammed, die Hindus und sogar die Pastafaris, ja, ganz wichtig, das sind die Nachfolger vom fliegenden Spaghetti-Monster, da kannst du seit 2015 auch Mitglied werden, haben ca. 800, 900 Mitglieder in Österreich momentan. Warum kann man nicht einfach sagen, dass die alle recht haben? Ja? Warum geht das nicht? Es hat einen großen Knackpunkt und zwar, diese Behauptung bricht irgendwo in sich selbst zusammen, weil sich diese nebeneinander gestellten Wahrheiten sozusagen ständig widersprechen. Schauen wir doch einfach mal ein paar Beispiele aus dem heraus, wie sich der Gott der Bibel definiert. Und zwar, wir haben es gerade gelesen, er definiert sich so quasi als, ich bin absolut, ich bin die einzige Gottheit. Jetzt haben wir zum Beispiel aber bei den Buddhisten, die glauben gar nicht an einen Gott. Es geht um Erleuchtung. Buddha war nicht Gott, sondern er war ein Erleuchteter und er will andere zur Erleuchtung führen, aber es gibt eigentlich keinen Gott. Die Hindus hingegen glauben an viele Götter. Wir sagen hingegen, es gibt nur einen wahren Gott. Versteht ihr? Also das sind so verschiedene Aussagen, dass man nicht sagen kann, das ist das Gleiche. Es ist eigentlich frech gegenüber allen, sogar den Pastafaris, weil man kann nicht sagen, dass es gleich ist. Es ist ja nicht gleich. Der Pastafari-Gott, das fliegende Spaghetti-Monster, ist nicht so wie mein Gott. Passt nicht zusammen. Okay? Also, das bricht irgendwie zusammen. Oder der Gott der Bibel wird als Schöpfer offenbart. Offenbart sich als Schöpfer, der unendlich mächtig ist und intelligent ist. Im Buddhismus findet man zum Beispiel gar keine Schöpfungsgeschichte in dem Sinn. Und viele verschiedene Religionen und Ansätze haben verschiedene Ansätze in der Schöpfungsgeschichte. Passt auch wieder nicht zusammen. Und dann die Draufgabe, und das ist ganz einzigartig am Glauben an diesen Gott der Bibel, ist, dass dieser Gott, obwohl er so groß ist und dieser Schöpfer ist und allmächtig ist, ist er ein persönlicher Gott. Er wird in Jesus von Nazareth Mensch, lebt ein Leben auf dieser Erde und stirbt am Kreuz für die Schuld der Menschheit. Und kommt vom Tod zurück zum Leben, um zu beweisen, um zu bestätigen, dass das, was er gesagt und getan hat, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und er tatsächlich der Sohn des einen wahren Gottes ist. Das ist schon eine Ansage. Und andere Religionen und Weltanschauungen haben ganz andere Inhalte und darum kann man nicht einfach hergehen und sagen, es ist egal, worum man glaubt, denn wir haben bereits festgestellt, die Wahrheit ist einmalig. Da haben wir echt ein Problem. Also das funktioniert nicht. Zu behaupten, dass alles irgendwie gleich und wurscht ist, ist so, als würde ich sagen, 1 plus 1 ist 2, aber es ist auch 3 und 4 und 5. Ich meine, ich wünsche mir es am Konto, dass 1 plus 1 4 ist. Also das wäre echt cool. Am besten morgen schon. Waren wir alle dabei, oder? Gibt es sonst noch jemanden, der sagt, ja, passt, war eigentlich nicht schlecht. Aber so funktioniert es einfach nicht. Das ist nur bei Pippi Langstrumpf so. So quasi wünscht er das irgendwie so, wie es sein soll. Und ich weiß, das Verlockende ist dabei bei dieser Ansicht, dass es so quasi harmonisch klingt. Ja? Es ist ein guter Weg, Frieden zu haben. Aber ich denke, wir können uns klar positionieren und das heißt noch lange nicht, dass wir versuchen, wen anderen unseren Glauben aufzuzwingen. Jesus ist den Menschen mit Liebe begegnet, aber er hatte ganz eine klare Position, was er glaubt. Und genauso ist es auch, soll es auch bei uns sein. Wir sollen die Menschen lieben. Das geht ja dann weiter, dieser Text, den wir gerade gehört haben. Jesus sagt ja auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da hat er nicht gesagt, nur manche, sondern deinen Nächsten, wer auch immer dir da begegnet, dem sollst du mit Liebe begegnen, auch wenn du völlig andere Ansicht und Position hast. Und das steckt in diesem christlichen Glauben drin und darum kann man auch Frieden haben, auch wenn man verschiedener Meinung ist und sich klar positioniert. Und Jesus hat auch ganz bewusst die Tür verschlossen, auf der steht, es ist eh wurscht, woran du glaubst. Die Tür hat er nämlich zugeschlagen, indem er Folgendes gesagt hat. Das kannst du nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, da sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Er sagt nicht, ich bin ein Weg, ich bin eine Wahrheit, ich bin ein Leben. Nein, er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also er hat dann ganz klar gesagt, ich bin der Weg. Und es liegt letztendlich an dir und an mir, an jedem von uns, zu prüfen, war Jesus verrückt, weil er das gesagt hat, oder hat er das gesagt, weil es die Wahrheit ist, weil es wirklich der Wahrheit entspricht. Also das ist hochinteressant und damit merken wir irgendwie so dieses Alles-Gleich-Argument, es bricht in sich selbst zusammen. Und damit kommen wir zum zweiten großen Gegenargument. Es gibt keinen Gott und damit kann der Gott der Bibel auch unmöglich dieser eine wahre Gott sein. Und diese Argumentation basiert in der Regel auf naturwissenschaftlichem Fundament und man sagt, okay, man kann ja Gott nicht beweisen. Ja? Und das ist auch irgendwo korrekt. Man kann Gott naturwissenschaftlich irgendwo nicht nachweisen. Warum? Woran liegt es? Man könnte es vergleichen mit dem Versuch, Radio zu hören ohne Radiogerät. Die Wellen sind da in der Luft, die magnetischen Wellen sind da, aber wenn du kein Radio hast, dann kannst du es einfach nicht nachweisen, dass da ein Radioprogramm läuft jetzt gerade. Und so gibt es auch viele Anzeichen dafür, dass Gott wirklich existiert, dass er da ist, aber die Wissenschaft hat einfach nicht das Gerät, das passende, um das nachzuweisen. Das Gerät, wenn es naturwissenschaftliche Prinzipien verfolgt, dann funktioniert es ja nur im natürlichen Raum. Aber Gott wird ganz klar offenbart als der übernatürliche Gott und somit kommst du in einen Messbereich, den du nicht messen kannst mit den Geräten, die vorliegen. Und somit liegt dann quasi Aussage gegen Aussage. Die Leute, die an Gott glauben, also den Gott der Bibel glauben, sagen ja, den gibt's. Und andere, die sagen, nein, den Gott gibt's nicht, den gibt's nicht. Und jetzt ist die Frage, Gott oder nicht Gott, das ist die Frage. Aber letztendlich kann nur eine der beiden Seiten Recht haben. Denn wir haben festgestellt, die Wahrheit ist einmalig. Und letztendlich muss man dann Hinweisen und Indizien folgen, die dafür sprechen, dass dieser Gott der Bibel, dass der tatsächlich existieren könnte, dass er tatsächlich ein persönlicher Gott ist, dass Jesus Christus wirklich Mensch war, gestorben ist, auferstanden ist, zum Leben zurückgekommen ist und erwiesen hat, dass er wirklich die Wahrheit ist. Und ich habe mal drei Hinweise für euch mitgebracht. Also das ist einerseits gut für die schon sagen, ich glaube schon an diesen Gott der Bibel. Und es ist aber auch hilfreich vielleicht für als Gedankenanregung für jene, die sagen, ja, ich bin da noch nicht ganz sicher. Ich war eher so auf dieser Schiene oder ich bin momentan eher auf der Schiene, ja, den gibt es gar nicht, den Gott. Und frage mich, ja, vielleicht gibt es ihn doch. Also ein Hinweis ist gut und böse. Warum ist es für uns klar, dass es nicht okay ist, dass es böse ist, Kinder zu quälen oder einen Menschen aus Spaß zu töten? Woher kommen diese moralischen Standards? Wenn alles nur Zufall ist, wir alles nur großer Zufall hier, großer Unfall sozusagen, so wie Charles Darwin das in der Evolutionstheorie definiert hat, dass quasi die Stärkeren und Intelligenteren überleben, dann ist es doch eigentlich okay, wenn ich stärker bin und intelligenter bin, dann kann ich halt wen umbringen. Wer sagt denn, dass das falsch ist? Hauptgegenargument wird wahrscheinlich sein, die Mehrheit entscheidet es. Ja, die Mehrheit entscheidet, was gut und was böse ist. Es gibt allerdings Länder, wo es zum Beispiel die Mehrheit beschlossen hat, es ist okay, Frauen ganz schlecht zu behandeln und wenn die Frauen nicht gescheit tun, dann kann der Mann sie steinigen. Mehrheitlicher Beschluss. Ist es deshalb richtig? Ich würde sagen, nein. Also wir kommen da in ganz große Schwierigkeiten hinein, wenn es eigentlich keinen Maßstab gibt. Und wenn es auch, dann es stellt sich auch die Frage, was ist der Sinn von allem Leben? Also da kommen wir in große Fragen. Und ich denke eben, oder ich bin überzeugt, dass dieses Empfinden für Gut und Böse ein ganz starker Hinweis darauf ist, dass dieser Gott der Bibel existiert und dass er ein moralischer Fixpunkt sein möchte in unserem Leben. Dass wir unbedingt brauchen, dass die Welt auch braucht. Zweiter Hinweis auf den Gott der Bibel, dass er wirklich existiert. Ein Beispiel ist, also ein Hinweis ist die Komplexität der Schöpfung. Wir stehen hier in einem wunderbaren Park und ein kleines Beispiel aus deinem Körper, und zwar dein Auge benötigt, um normal funktionieren zu können, eine Schärfe von über 576 Millionen Pixeln, ja, wenn man es umrechnet auf Pixel, und muss mehr Atome enthalten, als es Sterne im bekannten Universum gibt, damit es normal funktionieren kann, dein Auge. Vielleicht als Vergleich, eine gute Digitalkamera, 20, wenn es gut ist, wenn es wirklich gut ist, 40 Megapixel, dein, nur ein Auge hat 576 Millionen Pixel, so eine Auflösung, damit es normal scharf funktionieren kann. Ja. Die Düsenjägerpiloten haben wahrscheinlich 700. Und als Draufgabe, das zeigt nur so einen kleinen Einblick in die Komplexität, und dann als Draufgabe hat man noch vor 60 Jahren entdeckt, dass das nicht nur komplex ist alles, sondern dass es extrem voll ist mit Information. Das hat man entdeckt und das nennt man ja DNA, das ist echt ständig in aller Munde momentan jetzt durch die Corona und die Impfung und so weiter. Und die DNA sind diese Infos, die da drin sind, die Baupläne sozusagen, und die Datenmenge davon ist unglaublich gewaltig. Also wenn wir von einem von euch die DNA-Information von all deinen Körperzellen nimmt und dann ausdruckt so auf normale Schriftgröße, diese Code, das sind die Buchstaben A, T, G, C, glaube ich, und so. Das sind diese Säuren, die da drin sind in der DNA. Wenn man das ausdruckt von all deinen Körperzellen und dann diese Blätter aufeinander legt, dann ergibt es einen Stapel, der von der Erde bis zum Mond geht. Allerdings nicht einmal, sondern 5 Millionen Mal geht dieser Stapel von der Erde zum Mond. Und das liegt daran, dass bereits in einer Körperzelle, die DNA-Information von einer Körperzelle, ergibt bereits einen Papierstapel im Wert von 20.000 Euro mit einer Höhe von 129 Meter Höhe. Nur eine Körperzelle und die DNA-Information. Aber du hast Billionen Körperzellen und die alle haben so viel Infos drin, dass sich eben das ausgeht. 5 Millionen Mal Erde, Mond und zurück aus Papier. Also, da geht uns das Papier aus. So viel Info steckt da drin und da fragt man sich schon, woher kommt es? Reicht es wirklich, dass ganz viel Zufall und ganz viel Zeit so eine Komplexität erschaffen und Information aus eigentlich nichts auftaucht? Information ist eigentlich noch nie aus nichts kommen. Woher kommt die Info? Bücher schreiben sie nicht von allein. Bücher entstehen nicht von Zufall. Sie sind geschrieben. Sie sind zusammengesetzt. Buchstaben werden zu Worten, Worten werden zu Sätze, Punktuation und so weiter und so fort. Und dann erst hast du ein sinnvolles Werk. Es ist ja nicht so, dass die Infos einfach nur irgendwie so wie ich, das ist meine DNA-Erfindung, also das ist jetzt keine echte Sequenz. Das ist eben, da wird nichts gescheit rausgekommen da. Aber das macht ja alles Sinn auch noch. Also das ist ein wirklicher Bauplan. Und die Wissenschaft erforscht es. Boah, also für mich ist das schon ein ziemlicher Hinweis, dem man nachgehen muss. Und nur einer kann irgendwo recht haben. Entweder es war wirklich ein großer Unfall, ein Zufall, oder da ist eine Schöpferkraft, da ist ein allmächtiger Gott dahinter, der das Unmögliche möglich macht. Und wir haben festgestellt, es kann aber nur eine Wahrheit geben. Die Wahrheit ist nämlich einmalig. Ein dritter und letzter Hinweis, es gibt natürlich mehr, ist Gottes übernatürliches Wirken durch die Zeit hindurch, in der Geschichte bis heute, bis ins Heute hinein. Also die Bibel zum Beispiel ist voll von Prophetien, die nachweislich hunderte Jahre vor den Ereignissen geschrieben wurden. Auch zum Beispiel um Jesu Leben herum, sein Kommen, sein Sterben, seine Auferstehung. die Erfüllung der Gläubigen mit dem Heiligen Geist, solche Dinge, aber auch geschichtliche Tatsachen, Verwerfungen in der Weltgeschichte, bereits niedergeschrieben im Wort Gottes. Also Gott war bereits in der Vergangenheit am Wirken und er wirkt auch bis heute hinein in das Leben der Geschichte dieser Welt. Und er wirkt auch in unser Leben hinein. Er begegnet dir und mir persönlich, wenn ich ihm den Raum dazu gebe. Und darum ging es auch eigentlich letzte Woche. Dieses Wort Gottes, das von Gott inspiriert ist, hat eine Kraft, in unser Leben hineinzuwirken. Dass es zum Beispiel uns korrigiert, wo wir Korrektur brauchen, aber nicht, um uns fertig zu machen. Gott will dich nicht fertig machen. Er liebt dich. Wenn er dich korrigiert, dann möchte er Heilung und Wiederherstellung in deinem Leben schaffen. Und das ist letztendlich auch ein Wunder, ein Wirken Gottes, bis in die heutige Zeit, bis in unser Leben, also bis in unsere Gegenwart hinein. Also Gott schenkt dir ein neues Leben, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, den Sohn Gottes. Durch Jesus hat sich Gott offenbart als Mensch. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und das war ein großes Geschenk für uns, weil wir können uns Gott echt schwer vorstellen. Aber in Jesus sehen wir so viel von dem Vater. Und damit sind wir auch auf der persönlichen Ebene schon wieder gelandet. Und ich komme zur Praxis. Was bedeutet das jetzt alles, was ich jetzt euch mitgegeben habe? Ausgangspunkt war die Aussage aus Markus 12, wo steht, ich lese es nochmal, ab Vers 29, Jesus antwortete eben auf die Frage, was ist das wichtigste Gebot? Das erste und das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und dann kommt wieder dieses, was bedeutet das eigentlich für dich, für mich? Jesus kommt zur Praxis, er sagt, darum sollst du den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das heißt, wenn du dich, ich spreche jetzt zu zwei Gruppen, die sagen, ja, ich glaube schon an diesen Gott, zu denen möchte ich als erster sprechen, wenn du dich als Christ bezeichnest, dann solltest du ganze Sache mit Gott machen. Das sagt Jesus nämlich hier. Ganze Sache, mach ganze Sache. Du kannst nicht sagen, Gott ist der alleinige, wahre Gott, der eigentlich der Ursprung von mir selbst ist. Ich bin nur da, weil er da ist. Und so tun, als wäre er ein Nebenschauplatz oder so. Oder hätte eine Nebenrolle. Sondern wir sollen uns ihm ganz zuwenden. Ihm alles letztendlich hingeben, ohne Kompromisse. In dem Vertrauen auch, er meint es gut mit uns. Und darum sagt Jesus, gib mir alles. Herz, Seele, Denken, Kraft. Wofür stehen diese Dinge? Das Herz steht für die Entscheidungen. Die Seele, die steht für all deine Emotionen auch. Dein Denken, das steht natürlich für deinen Verstand, für deine Gedanken. Die Kraft steht für all unsere Energie und das, was wir sind und haben. Das heißt, wenn Gott dieser einzig wahre Gott ist, dann geh keine Kompromisse ein, sondern dann sag, ja, hier bin ich. Hier ist mein Leben, du hast es mir gegeben, ich gebe es dir zurück, mach du was draus. Ich vertraue dir, weil du bist größer als ich. Viel größer. Ich höre auf, selbst die Kontrolle irgendwo an mich zu reißen. Ich vertraue dir. Also das ist die adäquate Reaktion, wenn du sagst, ich glaube an diesen Gott. Und diese Entscheidung kannst du letztendlich nur für dich allein treffen. Die kann kein anderer für dich treffen. Die musst du unabhängig davon treffen, was andere Leute rundherum sagen und denken. Und das ist so wichtig. Gerade jetzt diese Woche habe ich gelesen im Josua-Brief im Alten Testament, wo Josua zum Volk spricht und sagt, Gott hat uns befreit, er hat uns dieses Land geschenkt hier und so weiter. Ich weiß nicht genau, was ihr machen wollt, ihr meine Mitbürger, ihr Volk Israel, ob ihr diesem Herrn treu bleiben wollt. Aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist stark. Er weiß nicht genau, was die anderen machen werden, aber er sagt, er legt fest, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen unter seinem Segen stehen und ihm treu bleiben, durch dick und dünn. Und die Entscheidung, die musst du für dich treffen, die muss ich für mich treffen, kann kein anderer für uns treffen. wie kannst du reagieren, wenn du jetzt das gehört hast und sagst, ja, ich würde mich nicht als Christ bezeichnen oder ich bin noch am Schwanken? Dann ist einfach wichtig, dass du dir die Fragen stellst, die durchaus unbequem sind, und zwar, was glaube ich eigentlich? Was glaube ich eigentlich und warum glaube ich das? Glaube ich das, weil ich es vielleicht von wem anderen übernommen habe? Das muss sich auch jeder Christ fragen, ja? Ist er selbst zu dem Punkt gekommen, wo er sagt, ich glaube, der Gott ist wirklich wahr, oder glaube ich es einfach nur, weil es meine Eltern gesagt haben, es ist gut, das zu glauben. Aber genauso ist es umgekehrt, wenn du ohne Gott unterwegs bist, woher glaube ich das? Wie bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Gott gibt oder dass alles das Gleiche ist? Ja? Wie komme ich zu dem? Ziehe in Erwägung, dass das, was die Bibel lehrt und sagt über Gott, tatsächlich wahr sein könnte. Und suche nach diesem Gott, und da gibt es eine Verheißung, und er sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Und er wird sich von dir finden lassen. Und wenn du auf der Suche bist, dann kann ich dir auch einen Buchtipp geben, und zwar dieses Buch, zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Papier ausdrucken und so, das kommt aus diesem Buch, das heißt, kein Gott ist auch keine Lösung. Von Markus Voss, und das ist ein Buch eigentlich geschrieben für Christen, damit sie irgendwo fester stehen in ihrem Glauben und auch gegenüber Leuten, die skeptisch sind, sagen können, hey, das macht schon ziemlich viel Sinn, woran ich glaube, aber ich glaube, es hilft auch jedem, der sagt, ich bin auf der Suche. Also ein tolles Buch. Ich muss dich warnen, es sind Emojis drin, also ich finde das ein bisschen ungewohnt, voller Emojis auch und so, aber vielleicht ist es jetzt einfach, wie Bücher in Zukunft geschrieben werden. Wir schreiben ja auch in unsere Chats so mit Emojis. Aber im Buch habe ich es noch nie gesehen. Also es sind natürlich mehr als Emojis drin, also, das ist echt ein wenig schräg. Ich meine, wenn es wirklich gut war, interessant wäre es auf jeden Fall, ob jemand es schafft, ein tiefgehendes Buch zu schreiben, nur mit Emojis. Ich hoffe, ich habe euch allen oder uns allen klar gemacht, dass wir alle an etwas glauben. Dass wir letztendlich automatisch eine Wahrheit kreieren für uns. Aber da ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten und klar zu sein und zu wissen, die Wahrheit ist einmalig. Die Wahrheit ist einmalig. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, Schöpfer des Universums, ich beuge mich vor dir und ich sage, ich möchte dir dienen, ich möchte dir nachfolgen. Ich habe erkannt, dass du der einzig wahre Gott bist. Und ich bete, dass du, jeder, der diese Erkenntnis auch gewonnen hat, dass du ihn festigst in dieser Position, in diesem Glauben, dass du uns den Willen gibst, dir alles hinzugeben, dir mit unserem ganzen Herzen, mit all unserer Emotion, mit allem, was wir sind, all unserem Denken, unserem Sein, dir nachzufolgen und ein Segen zu sein für diese Welt und zu lieben, so wie du geliebt hast, Jesus. Und ich bete auch für jeden, der noch auf der Suche ist, dass du ihn hilfst, dich zu finden, zur Erkenntnis zu kommen, wer du bist und eine persönliche Begegnung mit dir zu haben. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.